Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Eine der schönsten Reisen, die ich in den letzten 10 Jahren gemacht habe, führte mich in die Türkei und in die dortige Landschaft Kappadokien. Man fliegt zunächst nach Antalya und fährt dann mit dem Bus 550 Kilometer über das Taurusgebirge auf die anatolische Hochebene Richtung Osten. Und dann kommt irgendwann diese einzigartige, zauberhafte Landschaft, die vulkanischen Ursprungs ist. Felssäulen, Felsgebilde in verschiedenen Größen und Farben, ein Wunder der Natur, unbeschreiblich schön. An einem Morgen habe ich an einem Ballonflug teilgenommen und dann im Licht der aufgehenden Sonne das gesehen. Es war unbeschreiblich schön. Aber es ist nicht nur die Landschaft an sich, die einen so fasziniert. Es ist auch die Tatsache, dass in dieser Gegend die ersten Christen im Rahmen der römischen Verfolgungen Zuflucht fanden. Sie begannen, sich dort Unterkünfte anzulegen in den Felsen. Sie bauten also keine Häuser, sondern nahmen die Felsen, in die sie aufgrund des weichen Gesteins ihre Eingänge und Räume hineinhauten. Gegen Ende des 2. Jahrhunderts gab es in Kappadokien zahlreiche christliche Gemeinden. Man glaubt es kaum. Ein Bistum war damals im heutigen Kayseri, früher zu biblischen Zeiten hieß das Caesarea, durch das auch der Apostel Paulus auf seine erste Missionsreise kam. Lange Zeit blieb das Zentrum der Christen in diesem Gebiet. Im 4. Jahrhundert war Kappadokien dann die Heimat dreier sehr berühmter Kirchenväter und Heiliger. Da ist zu nennen Basilius, der große Bischof von Caesarea, Gregor, Bischof von Nyssa und Gregor, Bischof von Nazianz. Das ganze christliche Gedankengut damaliger Zeit wurde von diesen Kirchenvätern zusammengetragen und in eine neue Form gebracht. Basilius schottete sich nicht ab als Eremit irgendwo, sondern gründete weit genug von Städten und kleinen Dörfern entfernt kleine Siedlungen, die den Christen und den Gemeinden als Zufluchtsort dienten. Dort fanden dann die täglichen Gottesdienste statt. Eine ganz wichtige Reform, die Basilius in der Kirche Kappadokiens einführte, war die Einführung des gemeinsamen Gebets mit der Gemeinde. Und der Ort, wo das alles seinen Ausgang nahm, ist das heutige Freilichtmuseum Göreme. Hier, wenn Sie das mal sehen, sind auf engstem Raum unzählig viele kleine Kirchen und Kapellen in den Fels gehauen, die man besuchen kann, in die man hineingehen kann. Viele sind bunt ausgemalt mit bekannten Geschichten aus dem Leben Jesu. Denn klar, die Leute konnten damals nicht lesen, also hat man die Geschichten der Bibel in Bildern erzählt. Eine Art Bilderbibel, so wie wir das für Kinder heute oft haben, entstand auf diese Art und Weise. Ich bin durch all diese Kirchen hindurchgegangen, die auf ganz engem Raum zusammenliegen und dachte, wie verrückt ist denn das, dass hier in Kappadokien, in Göreme, vor über 1700 Jahren Menschen denselben Gott angebetet und gelobt haben, wie du das heute machst oder wie wir das heute machen. Dass wir quasi miteinander über unseren Glauben, über diesen Gott verbunden sind. 1700 Jahre lang. Und dass dieser Basilius damals Kirchenreformen eingeführt hat, die auch letztlich mit der Grundlage unserer heutigen Kirche zu tun haben. Manchmal, liebe Gemeinde, muss man einfach mal aus seiner eigenen Zeit und Situation ein Stück zurücktreten, um das große Ganze zu sehen. Wir sind ja oftmals so, wir haben unsere eigene kleine Zeit, unser eigenes kleines und kurzes Leben, unsere eigene Situation, aber was sind wir eigentlich schon im großen Ganzen? Ein kleiner, verschwindend geringer Punkt. Und doch Teil einer großen Geschichte. Ist es nicht genau das, liebe Gemeinde, liebe Jubilare? Teil einer großen Geschichte zu sein, die damals begann, letztlich mit Jesus begann und sich dann in Gang setzte? Es waren doch Menschen, die unter Lebensgefahr ihrem Glauben treu geblieben sind, denen der Glaube so wichtig war, dass sie lieber flüchteten, alles verließen, statt ihr Bekenntnis zu Christus aufzugeben. Die Zuflucht fanden in dieser unwirtlichen Gegend in Kappadokien, die sich hier zu Gottesdiensten trafen, so wie wir das heute hier in der Stadtkirche tun. Das, was damals geschah, ich mache jetzt keine Reisewerbung für Kappadokien, aber es lohnt sich trotzdem, das hat mit uns heute im großen Zusammenhang zu tun. Von dort ist eine Segenslinie ausgegangen, die bis heute hier in das Jahr 2025 hineinreicht. Und wir sind Teil dieses Segens Gottes, der damals von Göreme ausging, tausende Kilometer weit entfernt und 1700 Jahre zuvor. Dieser Segen ist hier angekommen und noch längst nicht fertig, denn wir sind Teil dieser großen Segensgeschichte, die der lebendige Gott gesponnen hat. Mich erinnert das an eine biblische Figur, an Abraham, der im Alter von 75 Jahren berufen wurde. Das sind sie irgendwie gerade so, gell? Oder kurz davor. Der im Alter von 75 Jahren berufen wurde, ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen. Gott sprach zu ihm: Abraham, verlass deine Heimat, geh in ein neues Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Vater eines großen Volkes machen und ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Dieser Abraham wurde Stammvater des jüdischen Volkes und da kommen wir letztlich als Christen, als Gemeinde ja auch her, denn Jesus war Jude. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das war die große Zusage, die Gott gab, und so machte sich Abraham auf den Weg in das Abenteuer seines Lebens. Es war nie nur schön, es ging auf und ab. Aber mit Gott ist es immer so, es geht durch dick und dünn. Segen heißt ja, sich der Nähe Gottes gewiss sein auf dem manchmal so unruhigen Weg durch das Leben. Deshalb auch der Segen am Schluss eines jeden Gottesdienstes. Die Zusage Gottes: Ich gehe mit dir in den Alltag und bin in deiner Seite. Zu dieser Segenslinie gehören wir, Teil eines großen Ganzen. Sie sind vor 60 Jahren konfirmiert worden. Rückgerechnet muss das 1965 gewesen sein. Stimmt, oder? 2 Jahre, nachdem ich auf die Welt kam. Ja, in diesem Jahr besuchte Königin Elisabeth II. Erstmals Deutschland. Winston Churchill starb, Ludwig Erhard war Kanzler, Heinrich Lübke Bundespräsident. Der Vietnamkrieg begann im Jahr ihrer Konfirmation. Die Beatles sangen Help, Hilfe, ja, und die Rolling Stones Satisfaction. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Und so ganz nebenbei, Werder Bremen wurde deutscher Fußballmeister. Das war 1965. Eine ganz andere Zeit natürlich. Und mit Sicherheit werden Sie nachher beim Essen, wo auch immer, sich da nochmal dran erinnern, ein paar Bilder anschauen. Und dann fällt dem einen oder dem anderen etwas ein von damals. Und das heißt, weißt du noch, damals haben wir oder wie? Doch eines ist gleich, damals wie heute. Der persönliche Segen, der jedem per Handauflegung zugesprochen wird. Sie waren damals 14 Jahre alt und so möchte ich Sie fragen, Sie 21, die Sie heute hier sind, wie sieht Ihre persönliche Segensgeschichte rückblickend aus? Wir haben die ganze Zeit eben über den Segen Gottes gesprochen, da von Göreme in Kappadokien, über Abraham, Jesus und so weiter. Jetzt sind wir heute hier. Wo haben Sie den lebendigen Gott erfahren in Ihrem Leben? Wo haben Sie sich ihm nahe gefühlt? Wo haben Sie die Fülle seines Segens erlebt? Die Situationen und Phasen, die schön waren und die Sie genossen haben, wo Sie unendlich dankbar waren für dies oder jenes, für Ihren Beruf, Kinder, Partnerschaft, Ehe, Freunde, Urlaub oder die schönen kleinen Dinge, die so mancher Tag für einen bereithält. Aber wo haben Sie auch den Segen erlebt, als es durch Täler hindurchging, als Krankheit und Abschied da waren, Zerbruch in Beziehungen und als Leid das Leben prägte und Ihnen doch Kräfte zuflossen und Menschen an Ihrer Seite waren, Ihnen unerwartet und überraschend Gutes zugefallen ist, obwohl es gar nicht danach aussah und als Sie gar nichts mehr zu hoffen wagten und alle Träume längst ausgeträumt waren. Wo sind Sie in Ihrem Leben gesegnet worden, haben den Segen erfahren, der damals, 65, Ihnen hier vor dem Pfarrer zugesprochen wurde? Ich lade Sie ein, auf Spurensuche zu gehen. Doch es ist nicht nur die Frage, wo habe ich Segen erfahren, sondern ausgehend von dem, was ich erzählt habe, auch die Frage, wie geht es weiter? Wo gebe ich den Segen weiter, den ich empfangen habe? Also das Gute, das ich erfahren habe, weiter zu erzählen, weiterzugeben in Wort und Tat, von dem Glauben und Vertrauen in Gott und ins Leben zu erzählen. Denn die Verheißung Gottes an Abraham lautete, ja, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Du sollst ein Segen sein. Sie, die Sie heute hier sind, sollen ein Segen sein, auch für die anderen. Und so, Abraham wurde trotz mancher Krisenzeiten, vielleicht gerade deswegen, zum Segen für viele Menschen, die von ihm lernten, was Vertrauen auf Gott bedeutet, nämlich trotz aller Widersprüche und alle Widrigkeiten des Lebens. Glauben Sie ja nicht damals, dass Abraham damals einfach nur durchgestartet ist und dann im Hotel in Kanaan ankam, sondern dass Abraham festhielt, trotz allem, obwohl so vieles dagegen sprach. Gerade deshalb wurde Abraham zum Segen für andere. Und Sie? Wo sind Sie es geworden? Oder wo werden Sie es jetzt? Was können Sie weitergeben? Weiter erzählen aus ihrem Leben. Die Christen damals in Kappadokien, die drei großen genannten Kirchenväter, sie haben nicht nur für sich ihren Glauben gelebt, sozusagen für sich alleine, sondern sie haben ihn zusammen gelebt, im Gottesdienst, im Miteinander. Sie wurden zum Segen füreinander und auch für ihre Kinder und Enkel und im Großen gesehen auch für die nächsten Generationen. Segen ist nicht nur für einen allein, sondern ist immer auch zum Weitergeben gedacht. Während der Reise durch Kappadokien hatte ich auch die Gelegenheit, die sogenannten tanzenden Derwische zu sehen. Das ist kein Folklore-Tanz und auch keine Unterhaltung, auch wenn es erstmal so aussah. Derwisch heißt auf Deutsch einfach Anhänger. Es sind die Anhänger des sogenannten Mevlana-Ordens, einer bestimmten Strömung des Islams, die in besonderer Weise die Einheit mit Allah sucht. Das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Der Tanz der Derwische ist im Prinzip eine Art Gottesdienst, bei dem man Gott durchs Tanzen und Drehen besonders nahe kommen möchte. Und dabei gibt es eine Arm- und eine Handbewegung. Der eine ausgestreckte Arm hat die geöffnete Hand nach oben und die andere hat die geöffnete Hand nach unten. Mit der einen Hand wird empfangen, mit der anderen wird weitergegeben. Liebe Gemeinde, genau das ist es. Empfangen und weitergeben, quasi ein Katalysator sein. Wir leben alle auch von dem Segen, den uns andere weitergegeben haben. Unsere Eltern, unsere Lehrerinnen und Lehrer, vielleicht auch der ein oder andere Pfarrer, Freunde, Menschen, die für uns gebetet haben und so weiter. Ich lade Sie ein, auf der Wegstrecke, die Ihnen als knapp 75-jähriger Menschen in Ihrem Leben noch bleibt, den Segen weiterzugeben und somit selbst zum Segen für andere zu werden. Teil dieser großen, großartigen Segensgeschichte Gottes zu sein, zu bleiben, die Gott einmal begonnen hat vor Tausenden von Jahren. Erzählen Sie Ihren Kindern, Enkeln von dem, was Sie erlebt haben, von den Segensspuren Gottes in Ihrem Leben, von der Dankbarkeit, von den Krisen, die Sie mit Gottes Hilfe durchgestanden haben. Und vor allen Dingen beten Sie für die, die Ihnen wichtig sind. Sie glauben gar nicht, was durch Beten alles entstehen kann. Wir denken da immer, es passiert ja so wenig auf den ersten Blick. Aber wir denken nie, was würde eigentlich passieren, wenn ich nicht gebetet hätte? Was wäre dann rausgekommen? Wir wissen es nicht. Deshalb bin ich davon überzeugt, Beten bringt immer was. In meiner alten Gemeinde gab es eine Frau, die ist jetzt 94 Jahre alt. Die betet jeden Tag für mich und meine Kinder. Als sie mir das erzählte, bekam ich echt feuchte Augen, weil mich das so bewegt hat, dass da eine ist, die jeden Tag mich irgendwann mal auf einem Schirm hat. Und ich weiß nicht, was diese Frau alles an Gutem in meinem Leben bewirkt hat, welcher Segen von ihr ausgegangen ist für mein Leben und das Leben meiner Kinder, aber ich bin überzeugt, mehr, als ich im Moment denke. Vertrauen Sie dem lebendigen Gott, der auch durch Sie seine Segensgeschichte weiterspannt und führt. Lassen Sie uns Teil dieser großen Geschichte sein, die mit Jesus, mit Petrus und Paulus begonnen hat, mit diesem Paulus, der auf seiner ersten Missionsreise in Kappadokien war, dort den Glauben hingebracht hat, wo sich erste Gemeinden gründeten, wo Menschen in der Zeit der Verfolgung Zuflucht fanden und sich verstecken konnten, wo Kirchenväter Klöster gründeten, Menschen um sich sammelten, Gottesdienste feierten, Grundlagen für die spätere Kirche legten, bis heute. Ich bin sehr dankbar, dort gewesen zu sein, das gesehen zu haben und dieses unsichtbare Band zu spüren, das uns über die weite Entfernung und über diese lange, lange Zeit miteinander verbindet. Der Glaube an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ihn beten wir an, ihm vertrauen wir und in ihm und mit ihm und durch ihn feiern wir gleich das Abendmahl. Ausdruck des Miteinanders von Menschen und von Menschen mit Gott. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Diese Zusage, die Abraham einst bekam, gilt und steht dort und hier, damals wie heute, für Sie, für mich und in alle Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.